What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie
Break
is the team that protects your property and you.
Hallo zusammen, willkommen zurück beim Movie Break Podcast und wir reden mal wieder über die 77. Filmfestspiele von Locarno, die frisch zu Ende gegangen sind. Für euch zur Information, wir nehmen das hier am 17. August auf und wieder dabei ist eine, ja, ich kann voller Stolz sagen, die Frau, die mir eine Geschichte vor ein paar Tagen erzählt hat, das war so ein bisschen wie The True Twilight Zone, aber erstmal hallo Lida.
Hallo Stu, darf ja jetzt wieder hallo sagen, weil ich wieder in Berlin aufgeschlagen bin vor ein paar Stunden.
Ja, also du hast bist aufgestanden in Berlin, wir haben dich intravenös mit Kaffee versorgt, du kannst noch eine Kleinigkeit essen und dann wirst du abgepudert und wirst dann gleich weitergeliefert an die Filmfestspiele in Venedig. Deswegen mach es dir bitte nicht zu gemütlich, aber Venedig, das kümmert uns in Zukunft, jetzt ist erstmal Locarno dran. Und ich möchte gleich mit der Tür ins Haus fallen, du hast mir erzählt, und das hat nichts mit Filmen zu tun, aber wir beide, Lida, wir sind ja durchaus öfters mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und bei unserem ersten Podcast gab es ja schon so das Thema öffentliche Verkehrsmittel in Locarno, also in der Schweiz. Und jetzt hast du mir erzählt, und das fand ich so eine irre Geschichte, dass dein Bus in Locarno einmal 90 Sekunden Verspätung hatte und dass die Ortsansässigen, die da mit dir an der Haltestelle gewartet haben, wohl regelrecht schockiert gewesen sind. Erzähl das mal bitte nochmal. Das ist eine irre Geschichte für mich.
Also ich war ja schon völlig baff davon, wie extrem pünktlich die Busse immer waren. Also wirklich pünktlich auf die Minute. Es ist nicht einmal in der ganzen Zeit. Und da muss ich sagen, ich habe den Bus mindestens zweimal täglich genommen. Nämlich einmal, um zum Festivalgelände zu fahren, einmal wieder zurück. Da eine Unterkunft direkt am Festivalgelände ist ja so gut wie unerschwinglich. Und zum anderen, wie gesagt, ich war ja eingeladen die Hälfte der Zeit. Das heißt, da kann man dann auch nicht sich seine Unterkunft auswählen, sondern man bekommt was Solides, das aber dann mitunter etwas weiter weg ist, im Nachbarort in diesem Fall, zugewiesen. So, und die Busse waren immer da, es ist kein einziger Bus ausgefallen, immer pünktlich. Aber dann an einem Abend nach der Spätpresse, ich glaube, es war der Donnerstag, kam der Bus nicht pünktlich auf die Sekunde. Und ich habe das gar nicht so bemerkt. Man sieht so, dieses kleine Bussymbol blinkt als Zeichen, der Bus sollte da sein. Und dann diese Traube von Menschen, von der sehr, sehr viele eben schweizerische Kritiker und Kritikerinnen offenbar sind, da hat sich so eine Unruhe ausgebreitet. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Independence Day, als dieses UFO da über die Städte geht und so ein gewaltiger Schatten fällt und alle Leute starren so und fangen so an, so zu murmeln und zu reden und dann... Ja, also dann wurde auf die Uhren schon geguckt, also so aus einer Mischung zwischen Wut und Unglaube, ja. Und dann kam auch schon der Bus und ich weiß gar nicht mehr, ob irgendjemand sowas sagte wie, na endlich, ja, also und als er dann kam und hielt und ich, wahrscheinlich hatte der Busfahrer auch wirklich so eine Angst, dass er vielleicht am liebsten einfach weitergefahren wäre und um diese Zeit einfach aufzuholen und dann gleich zur nächsten Station dieser Schande nicht ins Auge zu gucken. Aber er musste, also hat er gehalten und die Türen aufgemacht und als erstes immer bei jedem Fahrgast, der da oder die da einstieg, gesagt so, perdono, perdono, Ja.
Also ich
hatte auch ein bisschen Angst, den armen Mann lynchen. Aber habe ich mir auch gleich gesagt, das lässt du nicht zu. Dann wirfst du dich so schützend vor ihn. Aber es ist dann doch nicht passiert. Ich glaube, die Leute waren einfach zu nicht enthusiastisch genug. Da hat halt einfach ja der Enthusiasmus so ein bisschen gefehlt dann nach einem langen Tag. Und ja. Aber ich bin sicher, der ist jetzt gekündigt. Der wird nie wieder einen Bus fahren, der Mann.
Es ist wirklich, also für mich, der wirklich eigentlich in der Woche mehrfach mit den deutschen öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, das ist eine Geschichte, die klingt so wie ein Märchen.
Fast schon. Ja, aber also es gab ja noch mehr märchenhafte Geschichten. Zum Beispiel sowas wie, also die Busse können ja auch mal relativ schnell fahren, weil die Straßen halt sehr leer sind. So und dass man zum Beispiel zum Bus rennt und man denkt, oh shit, ich muss jetzt diesen Bus noch kriegen. Die Busse kommen ja nur alle 10 oder 15 Minuten. Und der Bus wartet. Also der macht dir nicht die Türen vor der Nase zu wie in Berlin. Nein, der wartet und fährt dann halt ein bisschen schneller und ist trotzdem noch pünktlich. Und der absolute Hammer war, ich renne so zum Bus und denke so, oh, der fährt jetzt schon los, der Bus fährt schon so los und ich will schon langsamer werden. Da bleibt er stehen und öffnet die Türen.
Wahnsinn.
Und ich darf einsteigen.
Bitte, also diese Frage tut mir irgendwie ein bisschen jetzt leid, aber ich muss sie einfach stellen, aber hast du da auf Drogen vielleicht? Hast du es dir vielleicht nur eingebildet?
Nee, das ist wirklich passiert. Aber auch für mich war das völlig, also ja, wie du sagst, mir fehlen die Worte. Also obwohl ich sonst ja sehr beredt bin, aber da fehlen mir wirklich die Worte. Also auch auf meiner Rückfahrt, ich musste 2 Züge und einen Shuttlebus nehmen, um von Locarno zum Flughafen zu kommen, ja. Da ich natürlich den Flughafen, der richtig schön weit weg ist, nur gekriegt habe, da ausgerechnet heute der Tag, an dem ich abreise, der Tag war, an dem kein einziger Flug nach Berlin von den anderen Flughäfen ging. Aber gut, so ist es halt, Lotterie, ne? Alles war pünktlich. Also jeder dieser beiden Züge war pünktlich. Der Bus war super pünktlich, also selbst noch der italienische Shuttlebus, ja. Das Einzige, was denn verspätet war, war der Ryanair-Flug. Und ja, dadurch war ich halt überpünktlich am Flughafen, schon fast, also fast schon lächerlich pünktlich, weil ich einfach so viel Pufferzeit einkalkuliert hatte hier in Berlin. Wenn man da keine Pufferzeit hat, ja, dann verpasst du deinen Flug, weil du ja nie weißt, ob die Bahn kommt und wie weit sie fährt und wie langsam sie fährt. Oder.
Und wie krass war jetzt der Kulturschock jetzt wieder zurück in Berlin?
Ja, erstmal, ne, man geht runter vom Flughafen zur S-Bahn, ne? Durchsage, der Zugverkehr ist gegenwärtig, ist zurzeit unregelmäßig. Die Züge der Linie S45 fahren nur bis Schöneweide. Die Züge über Potsdam fahren nur bis Friedrichstraße. Bitte nehmen Sie von da den Schienenersatzverkehr. Ja. Hallo Berlin. Ja,
hallo Berlin und ich glaube, damit sind wir auch. Ach nee, ihr wollt ja auch über Filme reden. Stimmt, das hatten wir noch vor. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal das Thema öffentliche Verkehrsmittel Schweiz hinter uns lassen. Wobei, vielleicht machen wir einen Sonderpodcast.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr noch über die Schweizer und die Schweizer Verkehrsmittel wissen möchtet.
Doch eine Frage hätte ich. Und das ist eine richtige Klischee-Frage. Aber hast du Käse gegessen in der Schweiz? Und wenn ja, wie ist er?
Ja, sogar mehrfach. Denn ich war ja im Hotel, Frühstück war inklusive. Ich bin kein Mensch, der morgens irgendwie frühstücken kann, abgesehen von so einer Tasse Kaffee. Das geht bei mir nicht. Aber ich habe mir dann manchmal, um diese extrem teuren Essenskosten etwas zu reduzieren, etwas Käse mit einem Croissant oder einem Brötchen und etwas Obst mitgenommen in meine Reisetasche, ja, um überhaupt irgendwas von diesem Jahr zwangsweise mitbezahlten Frühstück zu haben. Denn es ist, ich hasse das, wenn in Hotels es Zimmer nur mit Frühstück gibt. Also wenn du nicht sagen kannst, ich möchte Frühstück und zahle dafür mehr oder ich möchte keins, sondern wenn es immer so ist, Zimmer mit Frühstück und die Option des Abwählens gibt es nicht. Also habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du wenigstens was einpacken. Und der Käse war tatsächlich von den nicht süßen Sachen, also man hätte auch ganz viele verschiedene Marmeladen und Honig und so weiter sich nehmen können, aber von den nicht süßen Sachen war dieser Käse die einzige Option. Es gab sonst nur Fleisch.
Okay, gut.
Ja, Schweizer Käse.
Ich bin dezent neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt wegen den Verkehrsmitteln und wegen dem Käse. Ob ich jetzt auch gleich neidisch bin wegen all der Filme, die du gesehen hast, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Gerade wo du quasi frisch gelandet bist, wurden ja jetzt so die Hauptpreise vergeben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe überhaupt keinen Plan, wer was bekommen hat. Denn du hast es in unserem ersten Podcast schon gesagt, Gott, Locarno hat echt viele Segmente, wo die Preise verleihen. Die haben, ich glaube, die verleihen für alles Preise. Ich glaube, dass selbst du für deinen Käse-Croissant irgendwie noch einen Preis bekommen hast von denen wahrscheinlich. Weiß es noch nicht.
Absolut. Also tatsächlich ist es auch sehr lustig, dass ich mehrere Leute gefragt habe. Sowohl, wie ihr ja schon gehört habt, meinen Kollegen Malik in dem zweiten Podcast. Ich habe Leute in der Organisation des Festivals gefragt. Ich habe Leute, die weit jünger sind, die im Infoteam von und diesem Info- und Pressedelegationsteam, das da im Pressecenter ist, gefragt. Ich habe andere Kollegen, Kolleginnen gefragt. Ich habe Filmschaffende gefragt. Niemand hatte einen Überblick darüber und konnte sagen, wie viele Sektionen Locarno hat. Und alle waren sich nur einig, es sind zu viele und es ist.
Und weißt du was? Was interessiert mich jetzt persönlich? Irgendwelche goldenen Leoparden oder so ist mir vollkommen egal, wenn ich ehrlich bin. Denn du warst ja da für uns und damit auch für mich. Und ich dachte mir, liebe Lida, ich gönne dir das. Du darfst heute das goldene Faultier verleihen für den besten Film. Und welcher das ist...
Ich wollte gerade schon fragen, wofür genau ist das goldene Faultier?
Also da das goldene Faultier...
auch für die Frage... Die Fragen, die sich an die Frage, wofür ist das goldene Faultier angeknüpft hätte, nämlich in der gesamten, in allem, was ich gesehen habe von diesem Festival oder in der Kategorie Concorso International, also im internationalen Wettbewerb?
Wie du willst, das ist mir egal. Also Hauptsache, es ist ein Festivalfilm und er hat dir gefallen und das wäre dann das goldene Faultier und dann gebe ich dir noch gerne das goldene Schabrackentab hier, das ist für die beste darstellerische Leistung. Männlein, Weiblein ist dann auch vollkommen egal. Und dann kannst du gerne auch noch den goldenen Flamingo für deine persönliche Festivalentdeckung vergeben. So, das sind die drei Preise, die ich dir gebe. Faultier, bester Film, Schabrackentaf, Dapir, beste darstellerische Leistung und Flamingo, Entdeckung des Festivals. Bist du damit zufrieden?
Ja, damit bin ich zufrieden. Und jetzt muss ich ganz kurz einmal gucken, was habe ich alles gesehen? Also nochmal, beste schauspielerische Leistung.
Ist das goldene Schabrackentafel.
Bester Film. Genau. Und was war nochmal?
Deine persönliche Entdeckung. Das kann ein Schauspieler, Schauspielerin sein. Es kann ein Kurzfilm sein, ein normaler Film, ein Regie-Erstling, was immer. Es kann von mir aus auch der Bus sein, der zu spät gekommen ist.
Der Preis für den besten Film. Ich denke, den hätte ich definitiv an Balint Simla gegeben für Lesson Learned. Dieser Film lief nicht im Concorso Internationale, sondern, wenn ich mich jetzt nicht irre, waren das Filmmakers of the Present, genau, Balint Simlas Lesson Learned, über den ich, glaube ich, ein bisschen schon gesprochen habe, damals mit Du in der ersten, ich weiß es gar nicht mehr, aber dieser Film ist einfach ein fantastisches systemkritisches Drama, darüber, wie die Schule, und das gilt sicherlich nicht nur für Ungarn, wo dieser Film spielt, ein System der Assimilierung ist, wo Kids lernen sollen, zu machen, was ihnen gesagt wird und sich einzufügen und jegliche Individualität eigentlich nicht erwünscht ist, weder im Lehrerkollektiv noch im Schülerkollektiv. Dieser Film, also ist sein Debüt, ist ungeheuer stark, es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also das, denke ich, wäre für mich der beste Film gewesen. Wobei ich sagen muss, dieser Film wäre auch ganz dicht gefolgt gewesen von Mond. Das ist das zweite Werk von Kurt Win-Ayuk, die netterweise mit mir dazu auch ein Interview geführt hat. Und ich empfehle euch sehr, hört euch auch das Interview an, das Kurt Win gegeben hat zu Sonne. Da haben wir bereits beide gesprochen vor 2 Jahren, jetzt nochmal zu Mond. Es sind 2 Filme aus einer Trilogie. Es wird auch einen letzten Teil geben, aber um dazu mehr zu hören, müsst ihr dann wirklich mal ins Interview rein. Nicht, weil ich da so toll rede, sondern wirklich, weil das eine mega intelligente, mega spannende junge Filmemacherin ist. Und auch wenn das für mich nicht der am höchsten bewertete Film ist, Mond, und der für mich auch einige Ecken und Kanten hat, was gut ist, ist da eine Energie drin, ein Mut, eine Art von interessanter Stilistik und eine Stimme, die so stark ist, dass das wirklich mein zweiter Preisanwärter gewesen wäre. Die beste schauspielerische Leistung. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel Zeit, mir das alles zu überlegen, wie man es als Jury hätte. Was mich sehr beeindruckt hat, war die Leistung der Hauptdarstellerin von Salve Maria mit dem Originaltitel Mothers Don't. Und zwar Laura Weißmar in Salve Maria alias Mothers Don't von Mark Hall. Das ist eine wirklich sehr beeindruckende Leistung. Über den Film selbst haben Malik und ich ja gesprochen im zweiten Podcast. Man kann eigentlich nicht genug betonen, wie wichtig dieses Thema ist. Es geht um eine Mutter, die negative Gefühle gegenüber ihrem Baby entwickelt in einer postdepressiven, also postnatalen Phase. Sie hat eben diese typische Depressionsphase nach der Geburt. Sie ist sich nicht mehr sicher, ob sie überhaupt ein Kind jemals wollte. Sie hat keine Liebe in sich, die sie spüren kann zu diesem Kind, ist selber davon vollkommen verstört. Und dieses Thema ist nicht nur ungeheuer wichtig, weil ja immer dieses Muttersein so wahnsinnig idealisiert wird und das jegliches Negative, was eine Mutter erlebt, wird tabuisiert. Oder eben wird sofort mit dem Finger darauf auf die Mutter gezeigt, ja, das ist eine Rabenmutter, schrecklich, wie kann man nur so sein, anstatt diesen Frauen Hilfe anzubieten. Denn die meisten Infantizide, die, wenn sie von Frauen geschehen, sind aus solchen Momenten massiver psychischer und persönlicher Überforderung gewachsen und nicht, weil die Mutter irgendwie geplant hat, ihr Kind zu ermorden. Und die könnten durch Hilfsprogramme eben verhindert werden. Und diese Leistung da von Laura Weißmal ist super nuanciert. Es ist eine ganz starke, ganz zurückgenommene Darstellung auch. Also kein großes plakatives Schauspiel. Das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Ja, das möchte ich hervorheben. Eine Entdeckung. Ich würde sagen, was für mich eine Entdeckung war, war der zweite Spielfilm von Gülşen Keltek, mit dem ich mein, war es das letzte oder war es das vorletzte? Ich glaube, es war das letzte Interview wirklich in Lokus. Seht ihr, ich bin heute erst wiedergekommen und schon totale Amnesie. Ja, also Gülşen Keltek, New Dawn Fades. Es ist schwer zu sagen, was jetzt da genau, also wenn man den Preis, die Entdeckung auf eine bestimmte Sache geben muss, gebe ich sie jetzt dem Film, gebe ich sie dem Regisseur wahrscheinlich nicht, denn der war vorher schon durch mehrere Werke präsent, also kann man ihn nicht wirklich eine Entdeckung in dem Sinne nennen. Aber diese Art, dieser Ansatz, wie er in einem elegischen Psychogramm mit dem Thema neurologische Probleme, psychische Probleme, geistige Erkrankung, wie es dann von der Gesellschaft genannt wird, umgeht, das ist einfach ein absolut seltener progressiver Ansatz. Und es hat mich wirklich tief bewegt, das in diesem Format, in der Größe auf der Leinwand zu sehen. Weil Gülşen Keltek einfach hier enthüllt, dass psychische Krankheit ein Konstrukt der Gesellschaft ist, dass die Psychiatrie, dieses ganze medizinische System den Leuten nicht hilft, sondern in den allermeisten Fällen das Befinden der Menschen verschlechtert und nur dafür sorgt, dass die nie wieder aus diesem Apparat rauskommen. Und dass die subjektive Realität, die ja jeder von uns nur für sich selber kennt, etwas ist, das man nicht einfach in wahr und unwahr unterteilen kann. Also da wir alle ja nur unsere eigene Wahrnehmung haben, woher will man denn wissen, wer die Verrückten sind und wer die Normalen sind? Um Salvador Dalí zu zitieren, der so schön sagte, das, was mich von einem Verrückten unterscheidet, ist, dass ich nicht verrückt bin. Und es klingt erstmal so ganz lapidar nach so einem witzigen Momo, aber dieser Gedanke, der ja da drin steckt, ist ja genau der, der in New Dawn Fades von dem Regisseur Gülşen Keltek vermittelt wird, nämlich, dass es einfach ein Stigma der Gesellschaft ist und im Prinzip jeder beliebige Mensch dieses Label, du bist crazy, bekommen kann und dass jemand keinen Unterschied hat zu jemandem, der in Anführungsstrichen normal ist. Denn normal drückt ja eben genau das aus, man entspricht der Norm, also der Masse, das, was die meisten tun. Ja, viele Leute glauben auch an Gott oder an den Weihnachtsmann. Das heißt aber nicht, dass es deswegen richtig ist, ne?
Du kannst mir nicht beweisen, dass es Santa Claus nicht gibt, meine Liebe, ne? Das sei immer gesagt.
Ja, there ain't no Santa Claus.
Ja, bitte. Lass mir meinen Weihnachten.
Also das wären meine drei Preise, aber leider ging, oder was heißt leider, das ist wieder für mich sowas, was ich mit einem lachenden, einem weinenden Auge sehe, wer den Hauptpreis bekommen hat, denn er ging an einen der Filme, die mir wirklich aus dem Concorso Internationale am allerwenigsten zusagten, der sehr viele hochproblematische Aspekte hat und leider denke ich, dass es eben wie so oft so ist, dass es wurde hier eine junge Regisseurin ausgezeichnet, was ich an sich positiv finde, wenn endlich es auch wir in so einer Zeit befinden, in der auch Frauen auf A-List-Festivals ausgezeichnet werden. Und es war ja irgendwie jahrzehntelang so, dass es so die totale Ausnahme war, dass eine Frau überhaupt irgendeinen Preis bekommen hat. Da hat man sich ja schon gefreut, wenn vielleicht 2, 3 Frauen im Wettbewerb oder überhaupt auf dem Festival vertreten waren. Aber hier gingen durchaus einige Preise an Frauen. Mond zum Beispiel, den ich ja schon hoch gelobt habe, wurde ausgezeichnet. Das ist absolut verdient. Aber Toxic von Saul Bluewhite, das ja ist ein Film, der massiv konservative Ansichten vertritt, der ein sehr klassistisches Bild auf die Unterschicht hat. Und wie ich im Gespräch mit der Regisseurin und auch dieses Interview könnt ihr euch anhören auf Movie Break, dann auch festgestellt habe, ist es natürlich so, dass sie nicht aus der Unterschicht kommt. Es ist eben immer so, dass man diese extrem abfälligen Bilder der Unterschicht sieht von Leuten, die eigentlich diese Gesellschaftsschicht nicht kennen. Das ist immer das gleiche Bild von rauchenden, trinkenden, dreckigen, faulen Leuten. Und es kotzt mich an. Ein weiteres Problem dieses Films ist eben, dass er zwar vorgibt, statische Schönheitsideale, die auf junge Mädchen einwirken, kritisieren zu wollen, aber selber eine ganz rigide Vorstellung davon hat, was schön sei, und wer dann nicht mehr diesem Rahmen entspricht, ist denn krank oder hat ein gestörtes Verhältnis zu seinem Körper oder ist eben einfach hässlich oder, und da benutzt der Film eben auch eine extrem ableistische Sprache, die ich hier nicht wiederholen werde. Aber wir alle wissen ja, wie Leute mit Handicaps beschimpft werden. Auch das kommt in dem Film vor und wird als implizit als Wahrheit, implizit als die Tatsache dargestellt. Also nach dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oder ach, heute in unserem Zeitalter von Political Correctness darf man es nicht mehr aussprechen. Aber im Prinzip denken wir das ja alle. Dieser unterschwellige Rapport zwischen diesem Film und Publikum wird ja immer suggeriert und angestrebt, und bei einem neokonservativen Publikum wird das auch sicherlich so da sein. Und für mich ist es eigentlich verstörend und traurig und auch irgendwie erschreckend, dass eine junge Frau einen Film macht, dessen Message ist, dass die Körper junger Frauen kontrolliert werden müssten.
Okay. Weißt du, ob einer dieser Filme schon irgendwie einen deutschen Kinostart hatte? Weil es ist ja oft das Problem, dass diese Festivalfilme auf den Festivals halt rumgereicht werden wie warme Semmeln, aber wenn es darum geht, dass dann ein Otto-Normal-Zuschauer, Zuschauerin sie zu sehen bekommt im Kino oder sonst wo, verschwinden sie dann meistens immer, ohne dass man wirklich jemals von ihnen hört. Und es klingt, also ohne es böse zu meinen, aber es klingt wirklich so, dass diese Filme, so interessant sie sind, schon eher vermutlich auch so Festivalfilme sind, oder? Die jetzt nicht vermutlich groß ins Kino kommen werden, oder?
Da hast du leider recht. Bei vielen Filmen gibt es keinen deutschen Kinostart. Ich weiß, dass Mut einen hat irgendwann im Herbst. Ich weiß auch gar nicht mehr tatsächlich, ob Kurtwin den mir einen genauen Termin im Interview genannt hat. Aber da hat sie auf jeden Fall verraten, dass es einen festen Kinostart für Deutschland gibt. Hm. Lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube, es ist irgendwann im Oktober oder so rum, aber der wird auf jeden Fall hier zu sehen sein. Da hat sie sicherlich auch den Bonus, dass es eben ein deutschsprachiger Film ist. Es ist eine österreichische Koproduktion, also schon ihr erster Film hatte ja einen Kinostart, absolut verdienterweise. Von den anderen beiden, New Dawn Fates, meines Wissens hat noch keinen. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass er vielleicht in einem Jahr oder so einen bekommt. Ich fürchte, dass Lesson Learned hier keinen kriegt. Ich würde es mir sehr wünschen. Der Film ist wirklich toll. Ich kann euch nur empfehlen, den im Streaming oder euch sonst irgendwo zu versuchen anzuschauen. Vielleicht wird er noch auf ein paar mehr Festivals laufen. Es gab da eine Reihe von tollen Filmen, die ich erwähnen könnte, von denen ich leider denke, dass sie wahrscheinlich keinen Start kriegen, aber die absolut sehenswert und toll und spannend sind. Und das erlebe ich leider bei fast jedem Festival, dass einige der besten Werke nie wieder irgendwo gesehen werden. Und manche Filme sind dann sogar am Ende so obskur, dass man kaum einen IMDb-Eintrag oder so findet.
Ja. Wobei manchmal passieren ja noch Wunder. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr hat, glaube ich, auch keiner mit gerechnet, dass dieser, ich glaube, es ist Blagas Lesson, den wir, glaube ich, auch zusammen mal besprochen haben, wir beide. Der ist ja auch noch ins Kino gekommen. Zwar nur sehr limitiert, aber immerhin. Und vielleicht haben wir Glück, dass so Sachen wie jetzt hier New Dawn Fates oder andere halt eben doch noch kommen. Man muss ja auch sagen, es sind auch Filme mit dabei, die du jetzt noch nicht genannt hast, die ganz bestimmt ins Kino kommen, zumindest bei uns, weil da halt eben im Cast oder hinter der Kamera Leute aktiv waren, mit denen kann man den Film vermarkten. Mir würde da zum Beispiel jetzt einfallen, ich habe gerade die
Klar, Seite... Klar, Der Spatz im Kamin zum Beispiel, absolut, von Ramon Zürcher. Da haben wir auch ein tolles Interview auf Movie Break zu, sogar mit Ramon und seinem Zwillingsbruder Silvan. Also hört euch an, was die beiden zu erzählen haben. Der kriegt garantiert einen, deren vorige Filme liefen ja auch auf der Berlinale und hatten deutsche Kinostarts. Ich denke, Toxic, der Siegerfilm, wird einen kriegen, da er eben den Hauptpreis bekommen hat. Das erhöht immer sehr die Chancen. Aber dann haben wir hier noch den neuen Film von Christoph Hochhäusler und auch dazu gibt es ein Interview auf Movie Break. Ja, wir haben viele, viele tolle Interviews für euch.
Kurze Frage, wen hast du nicht interviewt?
Oh ja, ja. Und du darfst mich interviewen, ne? Das ist ja eine richtige Ehre. Ja. Who watches the Watchmen, sozusagen, genau. Ja. Also La Mort Viandra ist zwar der erste komplett auf Französisch gedrehte Film Christoph Hochhäuslers, aber wird sicher einen deutschen Kinostart kriegen, nachdem seine letzten Filme ja auch einen hatten. Auch ein absolut solide gemachter Thriller. Schöner Genrefilm, ist jetzt kein Meisterwerk, aber absolut sehenswert. Meiner Meinung nach auf einem Unterhaltungslevel. Ich würde mir ja wünschen, dass Wang Bings Trilogie, der zweite Teil von Youth, den ersten konnten wir im letzten Jahr in Cannes sehen und besprechen. Die Kritik habe nicht ich geschrieben, aber ihr findet sie auf Movie Break, also schaut sie euch mal an. Ich glaube, es war Patrick, der den damals rezensiert hat. Wenn es nicht Patrick war, war es Jakob, aber ich weiß, es war einer der beiden. Jetzt konnte ich eben mir den zweiten Teil von Youth ansehen. Es ist dieses wirklich ausufernde, dokumentarische, also 3,5 Stunden ist diese Doku lang. Es geht um die jungen Menschen in China, die in dieser Hochburg der Textilindustrie arbeiten, in 13 oder 14 Stunden Schichten im Akkord, die dann auf irgendwelchen Pritschen in winzigen Zimmern pennen und nur schuften in der Saison, weil das eben das sind die Fabriken, in denen die Fast-Fashion-Mode gemacht wird. Also wenn ihr eben billige Klamotten kauft bei Kick, bei C&A, bei Primark, das sind dann wahrscheinlich die Leute, die eure Klamotten genäht haben. Und auch meine, denn auch ich kaufe billige Klamotten. Ich kann es mir nicht leisten, immer fair produzierte Kleidung zu kaufen. Ich wünschte, ich könnte es. Und darum gibt dieser Film auch mir ein sehr beklemmendes Gefühl. Aber ja, sehr sperrig. Der erste Teil lief etwa 3 Stunden. Der ist jetzt noch mal etwas länger, der zweite. Der dritte wird dann in Venedig laufen. Und ich verspreche jetzt mal, dass wir dann auch eine Kritik zum dritten Teil der Trilogie haben. Aber der ist dann nur noch relativ verträgliche 2,5 Stunden lang.
Es ist ja so, dass es bei Festivals vermutlich genauso ist, wie wenn du normal ins Kino gehst. Das heißt, es gibt gewisse Filme, die eine gewisse Prominenz, Popularität haben. Da gehen mehr Leute rein. Bei welchem Film hattest du das Gefühl, dass das wirklich überlaufen ist, das Kino? Und gab es vielleicht dann auch Vorstellungen, wo du das Gefühl hast, du warst die einzige Person?
Also was mich komplett überrascht hat, und das war ein Film, es geht hier um eine Doku, und zwar hat diese Doku einen mega langen Titel, ich habe nur auf Italienisch den Titel und auf Englisch, also die wundersame Transformation der Arbeiterklasse in Ausländer. Der hatte ich weiß gar nicht, ob er eine reguläre Presse hatte. Wenn er eine Pressescreening hatte, habe ich dieses Pressescreening aus Zeitgründen nicht wahrnehmen können. Dann konnte ich das erste Publikumscreening nicht wahrnehmen, weil es tatsächlich so voll war, dass ich nicht in den Kinosaal gekommen bin, obwohl ich eine Karte hatte. Das kann leider passieren bei Locarno, denn es gibt sogenannte Tagespässe. Das heißt, wenn ein Film ausverkauft ist, was wir, wie wir bereits gesagt haben, die Kinosäle da sind eigentlich normalerweise nicht so überrannt, eher selten ist, aber wenn das passiert und wirklich jeder Sitz gekauft wurde und dann kommen, sagen wir mal, 30, 40 Leute mit einem Tagespass und die sind vor den Leuten, die eine Karte gekauft haben, da und werden reingelassen, dann merkt man, verdammt, das Kino ist rappelvoll und wir haben jetzt 50 oder 60 Leute draußen stehen oder vielleicht auch nur 20, die haben eine Karte, aber kommen nicht mehr rein. Und das ist mir leider bei der ersten Vorführung passiert, aber ich habe es dann geschafft, eine weitere Vorführung, die hatte glaube ich 3 oder 4, nachzuholen und alle Vorführungen waren ausverkauft zu diesem Film und auch wirklich, als ich da im Kino war, rappelvoll. Das ist eine etwas über 2 Stunden lange Doku, die leider ein bisschen am Thema vorbeigeht. Es ist spannend, es geht um die Gastarbeiter in Österreich, in der Schweiz. Das waren vor allem Menschen aus Italien. Inzwischen gibt es ja auch ist ja ein ganz großer Teil von der Schweiz auch italienischsprachig. Aber damals gab es eben massive Diskriminierung. Manche Leute zum Beispiel damals kamen auch aus dem Irak oder aus Indien, aber die meisten wirklich waren gerade aus dem armen Süden von Italien. Und so ähnlich wie hier die türkischen Menschen, die als Gastarbeiter hergeholt wurden in die BRD, in den 50er, 60er Jahren miserabel und wirklich unwürdig behandelt wurden und massiv ausgegrenzt wurden, also auch in städtischen Vierteln nicht einfach überall wohnen konnten, wo sie wollten. Da gab es bestimmte Viertel, da hieß es ja so, da könnt ihr hinziehen. Denn so, ja, 30 Jahre später, oh, wir haben eine Parallelgesellschaft, wie konnte das nur passieren? Ach, die wollen sich ja gar nicht integrieren, diese Menschen. Ja, wieso verweigern die denn es, unsere Sprache zu lernen? Ja gut, wir haben ihnen niemals Sprachkurse angeboten, aber die hätten sich ja mal bemühen können, ne? Trotz all der Hürden, die wir ihnen hinten in den Weg stellen, sich irgendwie einzugliedern. Wenn wir sagen, ihr müsst in diesem Viertel alle zusammenwohnen als Türken, dann kann man doch versuchen, das zu umgehen und sich durch irgendwelche Tricks woanders eine Wohnung verschaffen, damit keine Parallelgesellschaft entsteht. Naja, also offenbar hat die Schweiz sich ganz ähnlich verhalten gegenüber den italienischen Gastarbeitenden. Und es war sehr, sehr interessant, in diese Geschichte einzutauchen. Leider geht es aber an der Titelfrage, nicht an die Titelfrage, sondern an der Titeltheorie, nämlich hat sich die traditionelle Arbeit der Schicht, also dieses Ding von Marx, ne, wo Karl Marx drüber schreibt, das Proletariat, die produzieren, die Arbeiter, hat die sich so transformiert, dass es fast nur noch Menschen mit migrantischem Hintergrund sind? Und wenn ja, wie und warum ist das geschehen? Daran streift der Film nur so vorbei und setzt sich leider absolut nicht damit auseinander. Und vor allem ist dieser Film auch in seinem Fokus so verengt, dass er uns niemals sagt, wo sind denn die anderen Klassen? Es gibt das Klassensystem, ist ein bisschen so wie das Sonnensystem. Da kannst du nicht einfach nur einen kleinen Stern angucken. Du musst auch immer das andere so ein bisschen angucken, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ich nur auf eine bestimmte Schicht, in dem Fall hier jetzt so eine Arbeiterschicht, gucke, aber nicht die Unterschicht, die Mittelschicht und die Oberschicht angucke, dann ist es fast unmöglich, das zu verstehen. Und leider habe ich den starken Eindruck, dass dieser Regisseur auch vor allem seine eigene Familiengeschichte als Kind einer Schweizerin, einer Gebürtigen und eines Exil-Irakers erzählen wollte und sich nicht so sehr mit der Klassengesellschaft auseinandersetzen. Oh, und noch so ein kleines Beispiel Schweizer Geschichte, ne? Aus diesem Film, das war mir auch nicht bewusst und war für mich sehr schockierend, also wie massiv diese Diskriminierung war, wenn Schweizer Menschen mit migrantischem Hintergrund geheiratet haben, konnten sie ihre Staatsbürgerschaft verlieren und ausgewiesen werden.
Okay.
Jo. Also so kann man auch Integration mit aller Macht verhindern, ne?
Okay, und der war wirklich voll. Das klingt nicht nach einem Film, der wirklich...
Der war rappelvoll jedes Mal. Ich bin, wie gesagt, einmal nicht reingekommen. Auch die andere Vorstellung, in der ich dann drin war, war bis auf den letzten Platz besetzt. Es wurden auch Leute, die Karten eben kaufen wollten und gehofft haben, Last-Minute-Tickets zu kriegen, abgewiesen. Ich denke, dass das Schweizer Publikum nochmal ganz, ganz anders und sehr, sehr stark davon offenbar angesprochen wurde. Ich sehe das auch als positives Interesse. Man muss sich ja damit auseinandersetzen. Und die Doku war an sich durchaus gelungen in vielen Aspekten. Sie ging einfach nur an diesem als Überschrift genommenen Thema vorbei. Insofern hätte man also vor allem den Titel ändern müssen und klar machen müssen, der Film hat einen anderen Fokus und diese ganzen biografischen Sachen, die hätte man wirklich rausnehmen können, um den Film zu straffen und auch wirklich dafür diese Perspektive und diese Analyse der Klassengesellschaft zu vertiefen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Klassengesellschaft. Die Leute tun immer so, als existierte die nicht mehr. Natürlich existiert. Ja, also das war jedenfalls ein Film. Ein anderer Film, der aber erwartungsgemäß sehr voll war, war Transamazonia. So ein Missionarsdrama, exotisiert mit Helena Zengel, die ich auch interviewen durfte. Ist einfach ein bisschen mehr Hochglanz, ist ein bisschen eine Abenteuerstory, spielt im Amazonasgebiet. Das ist natürlich so ein Mainstream-Film mehr. Der Eröffnungsfilm The Flood oder Le Deluge, der war sehr voll. Historiendrama, Marie Antoinette, Kostüme. Ja, das sind eben Sachen, die eine breite Masse ansprechen, dann auch viel voller sind als diese kleinen Außenseiterfilme. Aber was zumindest in den Vorführungen, die ich sehen konnte, das waren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nur 2 oder 3 voll war, waren die Kinderfilme. Okay. Es gibt ja auch den Kinderfilmwettbewerb und da, ja, waren die Kinos voll. Da haben offenbar viele Eltern die Chance genutzt, ich weiß gar nicht, ob es Ferien gerade sind, aber auf jeden Fall waren da viele, viele, viele Kiddies im Kino.
Jetzt so von deiner eigenen Erfahrung, weil du bist ja, wie ich schon mal im ersten Podcast gesagt habe, du bist ja bei den Filmfestivals dieser Welt zu Hause. Jetzt war es dein erstes Mal Locarno. Wie war jetzt so dein Gesamteindruck von Locarno? War es ein Festival, wo du gerne wieder hinfahren würdest? Oder sagst du letztlich, ist es vielleicht dann doch nicht ganz so groß, nicht ganz so wichtig, nicht ganz so aufregend, vor allem nicht ganz so vielseitig wie zum Beispiel ein Cannes, eine Berlinale oder halt eben ein Venedig.
Nee, es war eine meiner schönsten Festivalerfahrungen überhaupt. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich glaube, das letzte Mal ist wirklich, es erinnert mich an ein bisschen an meine erste Berlinale, wo auch alles blauäugig gesehen wurde und alles toll und super war. Aber es war für mich seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr so schön auf einem Festival. Ich habe mich wirklich viel, viel weniger gestresst gefühlt. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl nach einem Festival, dass ich gute Arbeit, dass ich geschafft habe, was ich schaffen wollte, dass ich mein Pensum erfüllt habe, dass ich nicht irgendwie zu wenig gemacht habe oder noch hätte so viel mehr da und da und da oder anders planen müssen oder so. Es gab zum Beispiel Situationen, die mich sonst völlig aus dem Programm geworfen hätten. Sowas wie, wenn man zum Beispiel einen Termin im Plan falsch einkalkuliert oder irgendwas ganz spontan zeitlich verschoben wird, was sonst katastrophale Folgen für den Terminplan hat. Und dadurch, dass alles einfach viel entspannter ist in Locarno, kann man dann immer noch sagen, gut, dann gucke ich halt eine spätere Presse, denn ich weiß ja, ich kriege ja dafür noch eine Karte. Oder dann verschiebe ich halt das nach da, denn man weiß ja auch, die Presse und Verleiher, die sind viel entspannter, man kann mit denen reden und dann ist das gar kein Problem. Auch diese Nähe zu den Talenten war schön. Also man sieht da zum Beispiel solche Regisseure wie Mohamed Rasulov, der ja sein Seeds of the Sacred Fig in der Sektion Piazza Grande hat. Piazza Grande laufen immer etwas mehr mainstreamige Filme, haben wir ja schon erwähnt. Der dann einfach eben nach der Pressekonferenz ganz entspannt rausgeht, ohne dass da irgendwie 1000 Bodyguards sind oder ein roter Teppich oder irgendwas. Man kann noch 2, 3 Worte mit ihm wechseln. Man kann ihm die Hand schütteln und einfach sagen, ey Mann, danke für deine Filme. Danke für das, was du riskiert hast und so. Das ist, oder für mich so meine mit schönste Erfahrung war, dass ich auf ein kleines Special Junket mitgehen durfte, waren nur etwa so Dutzend, maximal 20 Leute und konnten mit Jane Campion, die eben den Preis für ihr Lebenswerk bekommen hat, da diese Pressekonferenz machen. Und dass dann nach der Pressekonferenz tatsächlich Jane Campion zu mir hingegangen ist und ich hatte auch eine Frage gestellt und sie hatte die akustisch nicht ganz verstanden, aber dann dennoch beantwortet, nachdem ich sie wiederholt hatte, hatte nur eben nochmal mich darauf angesprochen, meinte, ja, sorry, sie hat das nicht ganz verstanden und ob meine Frage beantwortet worden sei oder ob ich noch weitere Fragen hätte und also einfach diese Nähe, dass jemand, der diese Prominenz wirklich hat und da ganz unbefangen ist und da dann auch nicht irgendwie 10 Leute sind und die Fotos machen oder irgendwelche Autogramme wollen oder so, dass man einfach wirklich sich austauschen kann und mit so jemanden, den ich seit ich Kind bewundere, ja, Jane Campion, so großartige Regisseurin, war für mich auch eine Ikone, weil es damals, als ich Kind war, habe ich ganze Story schon erzählt, aber er muss es sich jetzt normal anhören,
ist okay.
War das eine der ganz wenigen berühmten Regisseurinnen, die es gab in den 90ern, ja. Da war nicht viel mit, oh, ein Film, der von einer Frau gemacht wurde, oder Frauen waren Schauspielerinnen im Kino und das war's. Das ist einfach toll. Das ist super. Tato Kuteshivili zum Beispiel, mit dem ich auch ein Interview habe, der hatte, hier könnt ihr auch finden auf Movie Break, der hat da Holy Electricity vorgestellt, georgische, leicht satirisch angehauchte Mix aus Gesellschaftsporträt und Charaktercomedy, schön improvisatorisch gespielt, interessante Optik. Paar Tage später gehen wir einander zufällig auf der Promenade vorbei und er sagt so, ja, hallo Lida, und wir quatschen so ein bisschen und da konnte er mir eben schon auch verraten, dass er einen Preis bekommt. Er ist, glaube ich, in der Sektion Filmwerkers oder Fuori Concorso war es, glaube ich. Es sind zu viele Sektionen, ja, man blickt nicht durch, aber ich weiß, dass er auch ausgezeichnet worden ist für Holy Electricity, wie gesagt, sehr
Filmmaker Film, sehr of verdient. Present Competition Concorso Cineasti del Presente hat er gewonnen.
Ah ja, Filmmakers of the Present. Okay, sehr schön. Das freut mich. Also, das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Zum einen, dass man nicht diesen massiven Druck hat, nur gucken, schreiben, gucken, schreiben, gucken, schreiben, obwohl man natürlich ordentlich arbeiten muss, um was zu schaffen. Aber die Atmosphäre ist einfach ganz anders. Man fühlt nicht dieses latent aggressive, so kann zum Beispiel schon allein die Präsenz von der Polizei da überall mit Maschinengewehren. das ist, ja, oder dieser rote Teppich, worauf denn so jemand wie Johnny Depp bejubelt wird. Da kann ich nur im Strahl kotzen. Oder wenn jemand wie Woody Allen in Venedig gefeiert wird, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und in Locarno ist das. Zumindest in diesem Jahr, für mein Erlebnis, war es nicht so. Ob ich, wenn ich da vielleicht jemals wieder hin darf, ich wünsche es mir sehr, andere Erlebnisse mit der Zeit habe oder ein anderes Bild, das ist dann abzuwarten. Ne? Vielleicht blicke ich auch in 3-4 Jahren, wenn man jetzt einfach utopisch denkt und ich kann da noch ein paar Mal mehr nach Locarno fahren, zurück auf diese Podcasts und sage, oh ja, ich habe ja so ein positives Bild gehabt, aber das hat sich verändert.
Also ich höre da sehr deutlich raus, Locarno, ja, gerne wieder. Aber es klingt halt schon aber trotzdem so, ich finde, man merkt halt schon, auch von der Außenwirkung her, Locarno ist halt, gehört zu den großen Filmfestivals dieser Welt, ist ja auch eines der dienstältesten, aber ich glaube einfach, dass es von der Wichtigkeit her nicht mit Cannes, Venedig oder der Berlinale konkurrieren kann. Aber vielleicht ist es ja gerade das, was dieses Filmfestival ausmacht, dass es nicht diesen Drang hat, irgendwie in diesem Wettbewerb wirklich vorne mitspielen zu können. Denn ich bin hier gerade auf der Seite und ich sehe mir diese ganzen Filme an, die da aufgelistet sind. Und hier Lesson Learned steht hier, Holy Lexus City. Das sind alles, soweit ich es beurteilen kann, interessante Filme. Aber ich sehe auf den ersten Blick halt nichts, was wirklich groß ist. Also ich sehe hier keinen Film, der eine Presse dazu bringt, über so dieses Festival wirklich zu berichten. Hier gibt es keine Meryl Streep, kein Timothy Chalamet. Aber vielleicht ist es ja gerade das, die Stärke des Filmfestivals, weil sie sich halt vielleicht dann doch auf ihre Kernkompetenz fokussieren, nämlich pünktliche Busse und Filme.
Da hast du absolut recht. Von der reinen Schönes Wort. Kann Locarno definitiv nicht mithalten mit Cannes und Venedig. Auch Sundance hat ja durch diesen Bonus der ganzen US-Stars da wahrscheinlich mehr Prominenz und mehr Presseinteresse.
Wir haben es heute, ne?
Gute Nacht. Ja, wir haben es absolut, Also, aber Berlinale, ich denke, mit der Berlinale kann Locarno schon ganz gut mithalten, weil die Berlinale einfach so viele Probleme hat. Also schon allein der Haufen Müll, der da jedes Jahr läuft, das muss man einfach so sagen. Bei 300 noch was Filmen ist es nicht vermeidbar. Also da hat die Berlinale echt einfach zu viele Probleme. Und es hat ja auch Carlo Chatrian, der in Locarno interessanterweise war, bevor er dann gewechselt ist zur Berlinale und da dann aber sehr bald wieder gegangen wurde. Auch darüber haben ja Malik und ich so ein bisschen uns unterhalten. Ist wirklich geschafft, alles, was Koslik aufgebaut hat, in seinen, ja, 4 Jahre waren es, glaube ich, kaputt zu machen. Also das ist irgendwo auch eine Leistung, wenn ein Festivaldirektor der Berlinale in über 10 Jahren dem Festival zumindest ein bisschen Glanz gibt und es dann ein anderer einfach schafft, das in 4 Jahren alles zunichte zu machen. Das ist, ja, gut. Aber ja, ich denke, dass Locarno das vielleicht auch wirklich nicht will. Und es gilt eben auch als eines der wichtigsten Festivals und ist vielleicht das wichtigste Filmfestival für Kunst- und Independent-Film. Und wenn man jetzt daraus noch mehr Mainstream macht oder noch mehr Stars und Glanz, dann denke ich, verliert es eben auch das, was es besonders macht. Ja. Hast also du denn dann ist es halt ein Nachahmer von Venedig, ne?
Es ist ja schon so, dass sie es auch versuchen. Also ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, dass dieser indische Superstar Shah Rukh Khan da wohl ein Achievement Award bekommen hat. Hast du davon was mitbekommen?
Nicht so viel. Also da gab es, man wusste, ach ja, da ist er jetzt dann und dann. Aber tatsächlich habe ich da keine großartigen Menschentrauben und so gesehen. Und vielleicht war sogar Shah Rukh Khan ein bisschen enttäuscht. Ich weiß es nicht. Vielleicht war ich da auch gerade einfach immer woanders und habe deswegen nicht zur richtigen Zeit in die richtige Richtung geguckt. Aber das ist jetzt ja auch niemand, der mich persönlich vom Hocker heißt. Und natürlich ist Locarno jetzt nicht Indien, wo er ja noch so eine ganz, ganz andere Fanbase hat.
Ja. Vielleicht ist das der eigentliche Grund gewesen, warum der Bus 90 Sekunden zu spät kam. Kann ja sein.
Wirklich. Vielleicht steckt Shah Rukh Khan dahinter.
Okay. Hast du noch irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest zu diesem 77. Locarno Filmfestival?
Bestimmt gibt es ganz viele Sachen, die ich noch sagen sollte, die ganz wichtig sind, unbedingt erzählt werden sollen. Aber tatsächlich fallen mir jetzt nicht so viele ein. Ich würde vor allem sagen, es gibt so viele wunderbare Filme auf diesem Festival, Leute. guckt euch ein bisschen das Programm an, ja. Ihr habt zu jedem Film ja eine schöne Kurzsynopsis. Ihr habt ein paar Bilder und ihr findet nicht zuletzt dank des Movie Break Beitrags bei uns zu jeder Menge Filmkritiken. Sucht euch raus, was euch interessiert und guckt euch da ein paar Sachen an. Es ist wirklich eine ziemlich gute Auswahl. Und selbst, obwohl ich hier einige Sachen kritisieren musste, selbst die weniger interessanten oder teilweise schlechten Filme sind interessanter schlecht, als man es auf der Berlinale oder in Venedig sieht. Hm. Den einzigen Film, den ich gesehen habe, wo ich wirklich sage, um Gottes Willen, guckt ihn auf gar keinen Fall, ist Dog on Trial. Also Le Procès du Chien. Auf gar keinen Fall. Verschwendete Lebenszeit. Es ist furchtbar. Und der wird einen deutschen Start kriegen, da wette ich drauf. Es gibt noch keinen offiziellen Termin, aber ich bin ganz sicher, dass dieser blöde Film einen deutschen Start bekommt.
Dog on Trial, ist es etwas so was wie ein Spin-off von Anatomie eines Falls? Weil ich wusste die ganze Zeit, es war der Scheißhund. So.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
Okay.
Anatomie eines Falls, aber für Hunde. Ja.
Ich bin ja mehr Katzentyp, ich sag's dir ganz ehrlich. Okay, wir machen es jetzt wie folgt, wir werden uns jetzt verabschieden, dann stecken wir dich in einen Revitalisierungstank, denn Venedig steht vor der Tür, und lassen dich zu Kräften kommen und dann wirst du gleich wieder mit der Rakete abgeschossen und zum nächsten Filmfestival gebracht. Ich hoffe aber, dass trotz allem dir das viel Spaß gemacht hat, auch wenn du dein Energielevel vermutlich jetzt sehr low ist und du jetzt wieder erstmal ein paar Tage mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Berlin, also von Deutschland auskommen musst. Das wird hart sein, aber Lida, ja, du bist eine Kämpferin, du schaffst
das. Dafür gibt's aber auch hier wieder Kaffee. Es gibt
immerhin, siehst du mal.
Jetzt in Berlin kann ich endlich wieder ordentlich Kaffee trinken, ja.
Siehst du mal. Finde ich gut. Immer das Positive im Blick behalten, das ist sehr gut. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lida hat es schon mehrfach erwähnt. Lida hat unglaublich viele interessante Interviews geführt. Könnt ihr alle beim Movieback hören. Dann gab es noch diesen zweiten Podcast, wo sie unverschämterweise nicht mit mir gepodcastet hat, sondern mit jemandem, der auch am Filmfestival aktiv mit beteiligt war. Okay, warum auch immer. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber gut, jedem das seine. Ich nehme das sportlich. Sag dazu nichts weiter. Und danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Break gibt es überall, wo es Likes und Kommentare gibt. Also kommentiert fleißig. Und ich sage tschüss, danke fürs Zuhören. Und Lida, dir gebührt das letzte Wort.
Ich bedanke mich hier wirklich mal bei allen, die an diesem Festival mitgearbeitet haben. Denn ich bin nur freundlich und entgegenkommend behandelt worden. Das kenne ich so überhaupt noch gar nicht. Jede meiner noch so ungeschickten, dummen und verplanten Fragen wurde nett und freundlich beantwortet. Und das meine ich jetzt wirklich ohne Ironie. Danke, dass ihr da so entspannt und lässig drauf seid. Und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und macht es nächstes Jahr wieder. Dann gibt's noch mehr mit Kritiken, ne? Und ja, wir hören uns wieder in Venedig. Macht's gut.